was ich lieb, was ich hab, was ich lieb, was ich hab.
Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge Backspin Love and Hate und deshalb sind wir hier. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Boogie Down Bass aus dem Studio. Du hast es gerade geschafft, da müssen wir kurz drauf sprechen. Zu sprechen kommen, denn eigentlich hätte das alles gar nicht stattgefunden, weil die Kölbrandbrücke in Hamburg beinahe abgebrannt worden wäre, oder?
Die hatten, ja, abgebrannt. Auf jeden Fall standen, ja, das ist mein täglicher Arbeitsweg, beziehungsweise hatte ich meinem Kollegen versprochen. Ich gehe nochmal kurz schnell eine Stunde, anderthalb zur Arbeit und verpiesel mich dann für eine ganz wichtige Sache. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich einen Hip-Hop-Podcast recorde, sonst zeigt er mir einen Vogel. Aber so, er
das
weiß, dass ich sowas...
Das ist eine ganz wichtige Sache.
Die das wissen, dass ich das mache, aber das ist der Vorteil eines... einer Führungskraft bei dem Job, dass ich mir das so ein bisschen hinlegen kann zeitlich und mein Chef nicht allzu doll meckert. Ja, Kölbrandbrücke war gesperrt. Reden wir jetzt über so Unfälle, Statistiken und so. Ja, schwerlastig.
Ja, ist ja die Frage, ob das ein Hip-Hop-Moment für dich gewesen ist, dass du beinahe deine Aufnahme nicht geschafft hättest.
Ja, das wäre so ein Hip-Hop-Moment, dass ich den heutigen Hip-Hop-Moment beinahe verpasst hätte, sozusagen. Also ja, natürlich ist das ja auch ein Hip-Hop-Moment, den wir hier zelebrieren. Natürlich. Ansonsten bin ich noch ganz schön ein bisschen, noch gar nicht so viel passiert, beziehungsweise habe ich eine Menge verpasst. Also ist ja viel, es passiert ja ganz deutschlandweit, auch im Norden des Landes passiert ja extrem viel. Und wenn man nur einfach mal auf ein kleines Konzert oder die Jungs im Stellwerk besucht oder wo auch immer auf eine Cypher geht oder ein Graffiti-Event, wir haben erst April, ist noch kalt, gestern -2, habe ich schon für mich Einladungen, musste ich leider passen. Auch beruflich 3 coole Graffiti-Events verpasst. So. Also da ärgere ich mich so ein bisschen leider, dass ich dieses Jahr den einen oder anderen Hip-Hop-Moment leider schon nicht mitgenommen habe.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du ein Setup gefunden hast. Du hast ja quasi Hip-Hop-mäßig den Raum einfach geentert, der dir gar nicht zugesteht, da wo du gerade bist. Mehrere Details brauche ich nicht. Hast du Hip-Hop-Momente schon gehabt in diesem Jahr?
Ey, tatsächlich erst vor kurzem war ich nämlich in Heidelberg beim Wildstyle Screening Tour, wo auch Grandmaster Cass mit am Start war. Und das war full on Hip-Hop-Moment auf jeden Fall. Ich glaube, mehr Hip-Hop-Moment geht gar nicht. Das war auf jeden Fall sehr schön, weil ich muss gestehen, ich hatte davor noch nie Wildstyle gesehen. Shame on me, das habe ich jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Das Ganze schön auf einer Leinwand auch noch. Und es war wirklich richtig, richtig schön, vor allem auch zu sehen, was für ein Publikum da saß, weil ich schon fast ein bisschen, ich hatte fast ein bisschen Sorge, dass ich wieder so die Jüngste und Frauenquote sehr nach oben drücke und so. Aber es waren übelst viel auf junge Leute, einfach ein sehr diverses Publikum vor Ort. Und auch Grandmaster Caster so zu sehen, das war... Vor allem der Anfang, der saß auf einer Bühne und hat so Q&A-Fragen beantwortet. Und er saß da so in einem Sessel, den sie ihm hingestellt haben. Ich saß relativ weit hinten, habe es nicht gesehen, richtig. Und ich dachte so, hä? Haben die da so eine Nebelmaschine angemacht? Oder warum ist das ja so rauchig? Saß der einfach da und hat so währenddessen einfach geraucht in dieser Halle bei dieser Kino-Vorführung. Und ich fand das so lustig, dass er einfach so mit so fetten Chains, wie er da so rauchen saß. Ich fand das ultra sympathisch. Hat so ein bisschen von der Entstehung von Wildstyle gesprochen, ein paar Storys erzählt. War sehr, sehr schön tatsächlich. Hat mein Herz ein bisschen aufgemacht.
Wollte ich gerade sagen, klingt nach einem krassen Hip-Hop-Moment, ne, Bass?
Ja.
Warum warst du nicht vor Ort, ist natürlich die Frage.
In Heidelberg.
Ja, vergangen ist vergangen, ne? Tatsächlich hätte ich mir das irgendwie so, hat nicht geklappt, aber es stand irgendwie auf dem Zettel. Also selbst in einem Kino, da würden andere Leute dir einen Vogel zeigen. Leute, du fährst 600, 650 Kilometer oder so für einen Film, den du schon 1000 Mal gesehen hast. Aber nein, Emma hat es ja erzählt, das ist ja nicht der Film gewesen. Also das Ganze drumherum, also dieses Event, Grandmaster Cass. Ich hätte natürlich auch ganz viele Leute, Heidelberger, meine Heidelberger Family, quasi meine Homies dort gesehen. Und Heidelberg sorgt ja dafür auch viel, dass die Bandbreite an Alter, der Altersunterschied sehr groß ist in Heidelberg. Das merkt man ja bei jeder Veranstaltung in den letzten Jahren, wo man da ist, dass sich auch sehr viele junges oder sehr junges Publikum auch unter die Alten mischt und das dann eben sehr unterschiedlich ist. Aber ich glaube, da hast du keinen jüngeren Dude oder Dudette gesehen, die mit komischen rollenden Augen so, wo bin ich denn hier gelandet? Die wussten alle, was passiert und die hatten, glaube ich, alle Bock, gehe ich mal von aus.
Ja, safe, auf jeden Fall. Also es war ein richtig schöner Vibe. Ich habe danach tatsächlich auch noch eine kennengelernt, mich ein bisschen mit der connected, was man so in Mannheim an Hip-Hop-Sachen machen kann. Und also es war eine richtig, richtig schöne Veranstaltung.
Oh, ein richtig, richtig guter Hip-Hop-Moment. Da muss ich ja mal überlegen, wie ich da hier aus meiner Welt was erzähle. Ja, es gibt eine kleine Anekdote, die ganz lustig war. Ich habe mit meiner Agentur kümmern wir uns ja um die Loge von Levi's beim FC St. Pauli. Warum fange ich damit an? Weil ich bei St. Pauli gegen Bayern München war und mich um die Loge kümmerte, um Gäste, so ein bisschen was gemacht. Und dann währenddessen aber mit einer guten Bekannten von Werder Bremen gesprochen. Und die Geschichte geht so los, dass Mobb Deep in Bremen waren und in Werder Bremen Trikots performt haben. Die Geschichte ist, dass meine Bekannte bei Werder Bremen für die Trikot-Lounges verantwortlich ist. Die macht quasi die Trikots. Und die, dann haben wir ein bisschen geschrieben und dann, ich glaube, aus dem Kontext heraus. Und dann kam sie auf einmal mit, ja, die sind ja heute in Hamburg bei dir. Und dann war so, ach echt? Weil ja, war mir gar nicht bewusst. Aber mir kennt mich ja mittlerweile auch ein bisschen mit der Konzertbanause geworden, weil ich auch da alles schon durchgespielt habe, dass ich das alles aber nicht mitkriege. Und dann war es funny, dass die, dass quasi eine Verantwortliche vom SV Werder Bremen mir dabei hilft, auf ein Mobb Deep Konzert in Hamburg zu kommen. Was dazu geführt hat, weil ich da lange sein musste, ich dann vom Tourmanager 5 Minuten vor Showbeginn quasi, ich würde sogar behaupten, nicht mehr der Grund, warum das Ganze sich noch um 5 Minuten verschoben hat, der Auftritt, quasi von hinten reingelassen wurde auf die Veranstaltung und saß dann da. Nebenbei ganz lustig, dass ich auch so, also voll inkognito mich da quasi so reinbewegt habe, auch mit niemandem zu tun hatte. Ich saß da ganz alleine und habe mich dann an die Bühne begeben und habe ein paar Cola Zero getrunken und habe mir diese Veranstaltung angeguckt. Und irgendwie war es ein schöner Moment. Auch wenn ich die Songs kenne, auch wenn die Performance jetzt alles, ich habe die in Originalbesetzung x-mal gesehen. Ich habe das alles schon durchgespielt. Das Publikum war alt, da war nicht mehr viel mit durchdrehen, habe ich das Gefühl. Die waren aber alle beseelt, dass sie da waren und so. Und irgendwie war es schön, einfach mal so, auch nicht, dass ich irgendwie groß offizielle Wege oder Talks oder nix. Ich saß da einfach nur an der Bar und habe mir Mobb Deep angeguckt. Und irgendwie war das wirklich sehr, sehr schön. Und hat mich, und das ist das erste Thema, natürlich zurückerinnert an unser aller Lieblings-Hip-Hop-Festival wahrscheinlich, wenn man mal ehrlich ist, wenn man kulturell eine gewisse Basis hat und ein bisschen Blick auf das, was generell so in dieser Hip-Hop-Welt los ist. Das Hip-Hop-Camp ist wieder da. Und bevor wir ein bisschen länger darüber reden, der erste Impuls bei euch beiden. Emma, fangen wir mal mit dir an. Was hat das was in dir ausgelöst?
Also ehrlich gesagt war ich halt so, okay, krass, jetzt gäbe es mal wieder die Möglichkeit, da tatsächlich auch hinzugehen, weil ich war da mit mir. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Veranstaltung war, aber ich weiß, dass ich hatte das immer verpasst, beziehungsweise war noch zu jung.
Ich glaube, 4 Jahre schon her bestimmt.
Ja, ich glaube, und also wahrscheinlich auch mit Covid so ein bisschen zusammenhängt. Und ja, ich dachte so, ey geil, vielleicht nimmst du das mal mit. Also nicht dieses Jahr mehr, aber vielleicht nächstes Jahr.
Wieso nicht dieses Jahr?
Weil dieses Jahr, es ist sehr schwierig mit meinem Studium, leider.
Ah,
ja, und dieses Jahr ist sehr voll, der Sommer, aber... Ja, ich fand es auf jeden Fall mega schön und hätte richtig Bock, da mal hinzugehen. Weil ich kenne ja nur von euch immer die ganzen Geschichten und das klang immer so toll. Und deswegen vielleicht schaue ich da auch mal hin.
Es war ganz lustig. Wir haben dann in alle möglichen Sachen natürlich, wir arbeiten ja zusammen und machen da Pläne und so weiter. Und dann gab es in dieser Kommunikation irgendwann zwischendurch auch einen Satz, der gefallen ist, seit 2004 kooperieren wir mit der Backspin. Und ich dachte mir so, holla, Dicker, wie lange ist denn das alles her?
Das ist eine lange Zeit.
Ne? Da merkt man, wie alt wir sind. Aber jetzt bist du ja auch nicht mehr das Festival-Party-Mäuschen, das du früher mal gewesen bist. Freust du dich trotzdem über sowas wie ein Hip-Hop-Camp 26?
Ich freue mich über so eine Festival, über die Institution auf jeden Fall. Allgemein so eine Festivals, andere Festivals, Splash, wir wollen nicht drüber reden, wollen nicht hier zu sehr fronten, auch wenn wir bei Love and Hate sind. Aber Hip-Hop Camp habe ich eigentlich nur gute Erinnerungen, die Male, die ich da war. Wir gemeinsam oder mit anderen, ja meistens ja über Backspin mit dir. Und aber auch alle, die ganze Hip-Hop-Family, die man dort trifft oder dann kennenlernt oder die Kontakte, die inzwischen auch Freunde, die man dort, ja, wo man da die ersten Berührungspunkte hatte, das Ganze drumherum. Ja, ich bin schon ein älteres Silvester, aber die, die auf der Bühne stehen, ja, das ist auch eine volle Bandbreite. Ne? Da werden ja auch wieder alte Hasen, ein paar Classics ausgegraben, die dann auf der Bühne stehen. Vermutlich ist ja noch nicht alles announced, glaube ich, wenn ich das kommt ja so nach und nach, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon alles so steht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss schauen. Ich glaube, ich bin leider im Urlaub. Ende August, weiß ich, auf jeden Fall sind wir los. Ich kenne den ganzen Termin noch nicht. Du könntest jetzt sagen, ja, ich bin ja mit dem Campmobil Richtung Slowenien unterwegs. Da ist ja ne, diese Venue, diese Location gar nicht weit. Muss ich erstmal allen verklickern, mit denen ich unterwegs bin. Die so, die mit Hip-Hop dann nicht
falsch abgebogen.
Falsch abgebogen.
Ich glaube, ich habe mich verfahren.
Darf ich morgen mal fahren? Weißt du so?
Ja, ist schon wieder. Ich bin ein bisschen entsetzt. Es ist, da ist Hip-Hop-Camp.
Ich muss schauen.
Ja. Und die komplette Backspin Love and Hate-Delegation kann gar nicht vor Ort sein, wenn ich den Host mache. Denn das ist ehrlicherweise eine ganz lustige Anekdote, wo ich mich dann doch darüber freue, dass ich bin ja schon sehr verbunden dem ganzen Laden. Ich habe das früher mal als meinen Hip-Hop-Urlaub beschrieben, auch in den Zeiten, wo wir über so viele Festivals getourt sind, bin ich immer dann auch zum Hip-Hop-Camp. Einfach nur um Vibe, Menschen, so alles so ein bisschen aufzusaugen. Ich glaube auch im Ausland mal ein bisschen anders das alles zu zelebrieren. Das gehört ja alles dazu, warum das immer so ein wunderbarer, schöner, erholsamer Festival-Ausflug war, auch wenn es spät wurde und so. Und aber auch mit dem Alter, also je älter du wurdest, du konntest es trotzdem gut machen, weil es eigentlich dann irgendwann mehr ein Family, also wie du schon gesagt hast, ein Family-Hip-Hop-Urlaub war. Und deswegen freue ich mich dieses Jahr, Deutsche Artists wieder announcen zu dürfen auf der Bühne. Einfach nur, um ein kleines bisschen wieder Teil der Familie zu sein. Line-Up ist ja auch schon ein bisschen announced. Ich weiß nicht genau, was alles offiziell schon raus ist, aber ein paar Namen sind schon raus. Und da, ich weiß nicht, habt ihr mal aufs Line-Up geguckt? Also Emma, hast du das?
Nicht, nee.
Nee, das ist schon eine lustige Mischung aus klassischen, obvious Namen, die einfach auf dem Hip-Hop-Camp stattfinden müssen und dann auf einmal auch eine ganz wilde Mischung, ne? Mit Griselda, die da vor Ort sind und dann aber auch die Loop Troop Rockers, von denen ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt noch gibt und so. Ich freue mich inhaltlich auf jeden Fall sehr drauf. Habt ihr mal so, also sonst Gedanken drumherum, auch wenn ihr nicht dabei seid, aber Boogie, vielleicht du einen kleinen Blick drauf, was da so noch so für dich spannend ist an dem, wie das Hip-Hop-Camp sich 26 aufstellt, denn es ist ja keine einfache Aufgabe. So, du machst ja kein Festival für 18-Jährige, du machst ja ein Festival irgendwie für Hip-Hop-Heads und die sind im Zweifel auch ein bisschen älter.
Ja, ich glaube schon, dass die Organisatoren da, aber sie haben es die letzten Jahre ja auch geschafft. Ist ja nicht so, dass es jetzt erst irgendwie, aber natürlich wächst, dass es so geht in die Breite. Ne? Das Publikum, witzigerweise, entweder wächst man raus, beim Hip-Hop-Camp habe ich das Gefühl, da geht die Bandbreite, es wächst so in die Breite. Also ne, es kommen neue dazu und alte bleiben nicht in voller Gänze so, aber auch alte bleiben. Man sagt so, ne, mit 30, 40 bin ich nicht so alt, ich gehe da nicht mehr hin. Das werden einfach weniger, aber es ist alles zwischen 15 und 50, denke ich mal. Und dann noch drunter und drüber. Aber ja, ich bin gespannt. Auch eine neue Location. Vielleicht schaffe ich es ja doch. Ich muss gucken mit meinem Urlaub. Ich bin gespannt. Eine alte sowjetische Raketenabwehrbasis irgendwo in Nähe Pilsen. Ja, schießen dann die Hip-Hop-Raketen durch die Gegend. Aber das Hip-Hop-Camp hat ja auch noch ein paar andere Sachen announced, auch so ein bisschen die Nähe zu allen Hip-Hop-Heads, die sich auch businessmäßig oder allgemein repräsenten wollen, fand ich ganz spannend. Auch in den sozialen Medien haben sie eben auch sowas announced, dass sie book your own stage, dass du natürlich ist es nicht irgendwie hier, habt ihr Platz, könnt ihr euch aufbauen, das hat das mit Kosten und so zu tun, aber sie bieten eben auch kleinen Labels an oder auch Einzelkünstlern oder halt Merch-Verständen irgendwie, wie es die letzten Jahre auch immer war, aber auch gerade, wenn es nicht nur Merch ist, man kennt die berühmte Merch-Meile und da hat sich dann ja auch immer sehr viel Musik getummelt oder fast jeder Merch-Stand oder auch mal in Platten, gerade wenn es Vinyl-Stores waren, die da einen Stand hatten, da ging immer Live-Musik an. Ich finde das irgendwie spannend, wenn jetzt ganz offiziell auch man sagt, hier seid ihr kleine Labels, kleine Indie-Labels, wenn ihr wollt, könnt ihr hier ein Zelt in dieser Merch-Meile und in welcher Meile das dann auch immer stattfindet, wo sich eben Künstler und Labels representen können, die vielleicht nicht den Weg auf einer der Bühnen schaffen oder vielleicht auch auf der Bühne stattfinden und dann natürlich dann einen eigenen Stand haben, wo dann auch noch, Nico, du weißt ja selber, was manchmal bis in die Nacht irgendwie in dieser Merch-Meile abging, da Kleinkonzerte, nennen wir das mal, so, Dutzende bis Hunderte manchmal Zuschauer das eine oder andere Mal, wo aus so einem 3x3 Meter Zelt irgendwie bis nachts die Musik tönte, weil man nicht aufhören wollte zu feiern, das war schon, das waren manchmal die geileren Momente dort in solchen Locations, diesen Zelten und Merch-Ständen, als das ein oder andere, als der ein oder andere Haupteck auf der Bühne.
Mhm. Emma, wäre da vielleicht eine Idee, ein Uni-Projekt draus zu machen, oder?
Ein Uni-Projekt. Ich stelle mich in so ein Zelt und fange an zu rappen.
Ja, oder du organisierst einfach eine Bühne und verkaufst das als, was auch immer, als eine Semesterarbeit oder so.
Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Nächstes Jahr muss ich Projektstudium machen. Vielleicht nehme ich das mal mit, eine Stage auf einem Hip-Hop-Camp zu organisieren. Das ist auf jeden Fall cool. Was ich mich noch gefragt habe, ist, das ist schon auch ein Festival mit so Zelten. Ist das richtig?
War es in der Vergangenheit immer? Wird es jetzt auch wieder sein?
Ja, gehe ich mal von
aus. Ich habe mich gefragt, also ich habe schon das Gefühl, dass ich langsam zu alt bin zum Zelten. Letztes Jahr war ich auf der Fusion, da musste man zelten, das ging nicht anders und es war okay. Aber normalerweise mache ich das nicht mehr, dass ich zelte auf Festivals. Und ich habe mich so gefragt, so was, wie, also sind dann wirklich die ganzen bisschen älteren Leute da und campen da richtig?
Ich glaube, das ist schon krass. Ich glaube, das unterschätzt man. Also ich würde auch nicht mehr zelten, also vielleicht ein Camper oder so. Ich würde mich auch freuen natürlich, wenn das klappt und man hat irgendwo doch ein einfaches Hotelzimmer oder ne, vielleicht auch mit mehreren, ist mir egal. Aber wenn ich so den einen oder anderen Arbeitskollegen, wenn man da mal irgendwie drüber guckt, der jedes Jahr seit auch gefühlt, keine Ahnung, zwei Dekaden irgendwie oder länger, schon sehr, sehr lange nach Wacken fährt, aus Wacken Open Air. Der ist Baujahr 69, also ihr könnt jetzt rechnen. So, und der sich freut wie Bolle, mit seinen Boys, mit seinen Kumpels zu campen.
Okay. So,
also er freut sich auf den Schlamm und Matsch und ich glaube,
das muss man wollen.
Vielleicht haben sie auch ein Wohnmobil, aber sagen wir haben ein Wohnmobil für den ganzen Kram. Schlafen tun wir, wenn wir schlafen, dann in dem Zelt. So, ne? Und sagte, das ist da völlig, also da sind ja alle, also für ist das auch eine andere Ausnahmeerscheinung bei den Rockern und die Hip-Hop-Hats sind da ein bisschen penibler oder pingeliger mit dem Alter. Keine Ahnung.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Rocker sind da auch mit mal bisschen anders drauf, würde ich sagen, als die Hip-Hop-Fans. Aber nee, ich finde das auf jeden Fall spannend. Ich muss das irgendwann mal mitnehmen, weil ich habe das Gefühl, ich habe nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie dieses Festival sein wird.
Okay, glaub, lass es in deiner Bucketlist. Ne? Genau, man muss dabei gewesen sein.
Das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist.
Mindestens einmal. Andere sagen, du bist kein richtiger Hip-Hop-Camp-Fan, wenn du, keine Ahnung, Nico hat schon einige mitgemacht.
Aber noch nie gecampt.
Andere Die-Hard-Fans, keine Ahnung. Hat das Hip-Hop-Camp, so freier Eintritt, das wäre doch mal was, so ein freier Eintritt für die, die nachweisen können, dass sie Die-Hard-Fans und quasi jedes Camp bisher mitgenommen haben.
Ja,
oder Hotelzimmer für diese Jungs, was?
Ja,
oder
Mädels. Nee, ich erzähl dazu immer, also als das früher in Hradec Králové war, diesem Ort da hinter Prag, da gab es ja so große Hotels noch aus den sozialistischen Zeiten und das war ja quasi dieser eine Ort, wo quasi das komplette Festival immer drin war. So ein alter Bunker. Das gibt es in der neuen Region jetzt nicht. Mhm. Weil da kleine Ortschaften sind. Das heißt, Hotelzimmer sind generell rar. Du musst, wenn dann, relativ weit fahren für Hotelzimmer.
Das heißt, du zeltest dieses Jahr?
Nein, ich nicht. Aber campen musst du als, oh Gottes Willen, campen musst du auf jeden Fall.
Dann ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich so wie Wacken dann. Also da ist ja auch so, dass in dem Ort und die ganzen Ortschaften drumherum alle irgendwie dann irgendwie Zimmer vermieten oder was auch immer. Ne? Und wenn es die Garage ist, wo die Leute drin pennen.
Ja, ich glaube, die Region, wo das jetzt stattfindet, die ist noch nicht so darauf vorbereitet. Aber ich glaube, das Camp wird sich darauf vorbereiten, dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass über 40-Jährige nicht mit dem Ischias, eigentlich mit dem Ischias-Nerv aus dem Zelt rauskrabbeln müssen, weil sie zu alt dafür sind, zu campen. Das wird spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben auch schon so ein bisschen darüber nachgedacht, was wir sonst noch vielleicht so gemeinsam machen können. Weil ich meine, ich bin wirklich, ich glaube, das erste habe ich nicht mitgemacht. Aber seitdem bin ich, glaube ich, bei jedem Hip-Hop-Camp gewesen. Ich verbinde schon sehr viel damit. Und es ist auch, lieb gemeint, es sind gar nicht, die Artists sind mir auch fast, darum geht es gar nicht. Irgendwie in Tschechien Hip-Hop-Leute aus ganz Europa zusammen, irgendwie so ein bisschen Klassentreffen, aber auch ein bisschen ruhiger und anonymer sein, dass du hast eine kleine Gruppe, es gibt vielleicht auch so ein bisschen Austausch, aber wenn du willst, kannst du auch einfach, das ist für mich immer ganz schön, einfach nur Gast auf einem Festival sein und ein bisschen gucken, was da so los
aber
ist.
Aber tatsächlich,
ja, polnischen und tschechischen Bands dabei zuzugucken, wenn sie performen, auch wenn ich kein Wort verstehe.
Tatsächlich hat mir das Hip-Hop-Camp die Male, wo ich da war, weitaus mehr das Gefühl vermittelt wie andere, als andere Camps, was genau das, was du gesagt hast. Dass du sagst, dass eigentlich das, also überhaupt kein Diss, aber das, was auf der Bühne eigentlich stattfindet, für mich immer die Randerscheinung war. So ein Nebenprodukt von dem, was ich da eigentlich will. Also wie du sagst, ne? Also mit Hip-Hop-Heads aus ganz Europa, der Welt irgendwie connecten, einfach so diesen Flair genießen und okay, und dann erhascht man noch den einen oder anderen geilen Song, dass man nicht so klebt. Also nicht so, natürlich gibt es immer diese Die-Hard-Fans, die wirklich von morgens bis abends an dieser Bühne, vor dieser Bühne kleben. Das hatte ich irgendwie nie das Bedürfnis, so, ne? Auch wo ich noch ein bisschen jünger war.
Ja, ich sag dir auch auf der anderen Seite und das es gibt legendäre Auftritte und die Älteren unter euch, die zuhören, die werden vielleicht auch was davon miterlebt haben. Es gab mal in einem der letzten Hip-Hop-Camps, da hatten wir immer den Backspin Hangar. Und in dem Backspin Hangar auch Konzerte, für natürlich dann ganz normales Programm. Und wir hatten, es war, glaube ich, ein oder zweimal, ich kann mich auf jeden Fall einmal ganz genau erinnern, dass wir zum Beispiel Onyx da hatten. Und das war so ein kleiner Hangar, wo 300 Leute reinpassen vielleicht oder so. Und draußen nochmal ein X-faches an Menschen quasi draußen stand, weil sie mitkriegen wollten, was da passiert ist. Und dieser berühmte Satz von "Es tropft von der Decke", den hatte ich da das letzte Mal in meinem Leben, weil einfach als Slam gekommen ist, so die haben ja ihre 3, 4 Hits, die jeder kennt. Dann ist dieser komplette, und da waren sie auch schon alle ein bisschen älter, die da waren, aber der komplette Hangar durchgedreht. Das sind genauso Elemente für mich, wie als Method Man und Redman Blackout Album rausgebracht haben und dann damit getourt sind. Und es muss, glaube ich, relativ früh in den Jahren gewesen sein. Also es war, glaube ich, nicht direkt Release, aber irgendwo waren dann Method Man, Redman auf der Bühne. Und das deswegen wird wahrscheinlich auch nicht weniger aus dieser Dekade immer davon sprechen, dass Method Man und Redman live das Krasseste sind, was du sehen kannst auf Hip-Hop-Bühnen. Ich weiß noch genau, so ein großer Steg mit so einem Tee rein ins Publikum. Ich habe mich oben auf dem Hangar gesetzt, weil ich das erleben wollte komplett und habe dann auf der Seite und ich habe einfach so 30.000 Hip-Hop-Heads moving, also wirklich alles hat sich bewegt und sowas. Das war Wahnsinn. Das war absoluter Wahnsinn. Und solche Erinnerungen habe ich an dieses Festival. Und da freue ich mich da drauf. Mal gucken, was es geben wird. Mal gucken, ob es groß, ob klein gibt. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht auch selber nochmal mit ein bisschen Hip-Hop-Anekdotisch vielleicht ein kleines bisschen die Leute mit übers Festival führe oder so. Ich muss mal gucken. Ich habe Bock drauf. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr traurig, dass ihr beiden nicht dabei seid, ehrlicherweise. Ich hatte fest mit euch geplant. Aber immer vollstes Verständnis.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin da in einem Praktikum, wahrscheinlich in Berlin. Vielleicht kann ich mir ja frei nehmen.
Vielleicht bist du ja krank oder so.
Vielleicht bin ich krank.
Ich check nochmal meinen Urlaubskalender und dann werde ich dir sagen, ob ich irgendwo ein kleines Kämmerlein brauche und kein Zelt. Ja.
Man muss ja, und das ist vielleicht auch der letzte Gedanke, auch immer noch sagen, die sind ja auch die letzten Jahre nicht durchgekommen als Festival, weil sie es immer nicht geschafft haben, das richtige Setup zu finden. Und die Zeiten für Festivals werden immer schwerer und für Hip-Hop-Festivals noch mehr. Und auch dafür, was diese Art von Hip-Hop-Festival bedeutet, das auf die Beine stellen, wird auch nicht einfach sein. Und dazu kommt ja auch noch, dass generell die Bubble an Künstlern, die dort stattfinden, ja jetzt auch nicht die größten Künstler der Musikindustrie sind, sondern auch viele, die auch ein Daily Hustle um ihr Business haben. So, und da hast du redaktionell ein Thema mitgebracht von einem Künstler, von dem ich ehrlicherweise am Anfang nicht mal gedacht habe, dass du den überhaupt kennst. Aber ich glaube, statementseitig ja etwas in dir ausgelöst hat, ne? Deswegen, ich bin mal gespannt, worüber wir jetzt reden.
Auf jeden Fall. Da gab es ein Statement von El Guni. Also, okay, ja, El Guni sagt mir schon was. Ich, nicht so unbedingt, dass ich jetzt sage, welche Songs hat er denn so gemacht, aber klar.
Sagen wir mal ehrlich.
Und natürlich.
Der war schon vorverurteilt in einer Schublade, wo er ja, weit weg von deinen Plattenregalen war, da gehört er nicht hin. Und auf einmal sagt er was und Boogie denkt sich, hm.
Allgemein hat er ein Statement gebracht, was man ganz gut drauf anwenden kann, was eben so passiert gerade in der Hip-Hop oder in der Rap-Business-Landschaft. Ob das nun jetzt der Mainstream ist oder ob das gerade irgendwas dazwischen ist. Also wirklich sehr gute oder sehr angesehene Underground-Künstler oder wie auch immer, oder diese klassische Gangster-Rap-Schiene und alles, was daraus entstanden ist oder was gerade so gehypt wird, ohne dass sie jetzt ganz groß im Pop-Business sind. Und kann es ja ganz kurz so halbwegs vorlesen. El Guni hat eben die Aussage getätigt: Ich sehe insgesamt keine Zukunft für den Beruf, professionelle Musik zu machen. Außer Leute, die eben schon on top sind oder Leute, die in ein Major-Label-System reingewachsen sind oder reingekommen sind, dass es eben da funktioniert, wo denen quasi das Geld eben auch, wo das Geld für diese Künstler auch ausgegeben wird. Aber wenn du da wirklich haushalten musst und gucken musst, wie dein Business funktioniert, hat er eben gesagt, du musst rein investieren, fast schon so wie irgendwelche, wenn du ein Studium finanzieren willst, du weißt nicht, kriegst das zurück, ne, wenn man das überlegt, so. Dieser Ansporn oder diese Idee dahinter, da wirklich zu investieren. Du musst erst investieren, typischer Business-Gedanke, ne? Du musst erst investieren, um was zurückzubekommen, ne? Um Erfolg zu haben und so. Da muss man, aber wie weit willst du gehen, wenn du das vielleicht doch nicht ganz so hundertprozentig sagt, ich springe ins kalte Wasser. Also dieses Künstlerische leidet ja extrem darunter. Und gerade umso weniger berühmt man ist oder den Anschluss findet vielleicht, denn ab wann findet Professionalität statt? Ne? Wenn du jetzt das, da kümmere ich mich den ganzen Tag drum. Ich versuche, professionell heißt ja nicht, da denke ich auch mal, ja, ich bin Profimusiker. Das ist ja auch so. Oh geil, du lebst davon, du kannst damit, nee, ich bin zwar Profimusiker, aber ich habe noch einen Nebenjob. Also es geht ja wahrscheinlich ganz vielen so, wo du denkst, ey, das sind Berufsmusiker, Berufsrapper, Berufs-DJs. Also wenn man jetzt in der Hip-Hop-Blase bleibt, so, ne, gibt es ja ganz viele, die von sich sagen, nee, ich versuche das schon, meinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten und zu bekommen, aber es funktioniert ja bei vielen nicht. Also es wird ja auch nicht jeder an die große Glocke hängen. Das ist ja auch so eine Außenwerbung, die du nicht betreibst. Hallo, ich bin der und der, ein geiler Rapper, große Fanbase. Ja, aber nebenbei gehe ich irgendwo Toiletten putzen. Das macht ja keiner. Ist auch blöd, wäre auch blöd so. Und man versucht dann ja irgendwie dann da die Kurve zu kriegen. Aber es wird ja immer schwerer. Und ja, ist, egal wie man sich darauf eingeht, aber die Herstellung der Musik kostet halt. Und was er eben bemängelt, ist nach wie vor das leidige Thema, dass du eben Streaming ist halt Streaming. Das ist die Variante, womit man Musik hört und eben mit Streaming gerade als Kleinkünstler, jetzt nicht Megastar, eben kein Geld verdient, ne? Oder viel, viel zu wenig. Und es wird ja immer schlimmer. Durch die ganze KI-Geschichte wird das ja Ganze noch verschärfter, das Problem. Aber ich kann es total nachvollziehen, wenn da so die Leute so resignieren, so nach und nach. Und ich weiß nicht, vielleicht stecke ich nicht genug drin in dieser Blase, könnt ihr mir vielleicht sagen, so nach und nach merke ich über die Leute, die wir immer so gefrontet haben, ich als Independent-Hase und ja, ihr macht keinen richtigen Hip-Hop, ihr macht so einen komischen Gangster-Scheiß.
Emma macht schon so.
Nein, worauf ich hinaus will, so, ihr macht nur so Gangster-Scheiß mit Pop-Attitüde und ja, bla, aber irgendwie verschwinden immer mehr und mehr. Es ist so ein Name. Also entweder finde ich nicht mehr so richtig in irgendwelchen Blasen oder Foren statt, wo ich denke, so, es verschwinden Namen, nenne ich es mal. Es verschwinden einfach von der Bildfläche. Wie es überall ist. Auch so, wie ich so, weil natürlich ganz viele sagen, ich versuche diesen Schritt und ich bin gut und man hat einen Hype. Aber wenn der Hype nachlässt, der sagt, der Rapper, Rapperin XY, okay, der Hype war da, der Hype ist nicht mehr da, ich mache jetzt was anderes. Und dann komplett weg ist vom Rap. wo ich dann auch mal sage, ja, wer rappt noch, wer von euch Idioten da draußen rappt noch, wenn es damit kein Geld mehr zu verdienen gibt. So. Aber muss ja jeder für sich selber wissen. So. Aber da sind wir ja bei dem Thema.
Großartiger, aber Emma, übernehmen Sie. Emma Backspin, legen Sie los.
Also was ich sehr beeindruckend an dem Statement fand, war vor allem die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Also das ist ja wirklich so ein, ich glaube, 12 Minuten geht das Video. Und man sieht da einen El Goni wirklich fertig. Also der ist richtig, richtig am Boden zerstört.
Ja, der leidet
und
richtig. Ne?
Er leidet richtig. Und ich dachte mir auch so, okay, krass, dass du als Artist so ein Video ins Netz stellst, dann muss es schon richtig, richtig schlimm um dich stehen. Weil ich glaube, normalerweise versuchst du schon als Artist auch, weiß ich nicht, so eine gewisse, nicht Coolness, aber nicht unbedingt deine Struggles, was sowas angeht, so nach außen zu tragen, in dem Ausmaß. So, ich glaube, wir wissen alle seit Jahren, sagen das ja Leute, dass es schwierig ist, Touren müssen abgesagt werden, das Streaming-Einnahmen, das ist ja alles, also das ist ja alles keine neue Geschichte so. Das ist ja, irgendwie hat da jetzt nicht plötzlich ein Geheimnis rausgekramt, von dem wir nicht wussten. Aber ich fand, wie gesagt, einfach die Art und Weise, wie er es gemacht hat, fand ich sehr, sehr krass. Vor allem, weil El Goni eigentlich jemand ist, wo ich gedacht habe, so, okay, ja, der wird jetzt keinen, die Lambos nicht mehr vor der Tür stehen haben. Aber ich dachte so, das wird schon noch funktionieren bei ihm, weil er ja doch eine relativ große Fanbase hat. Die letzten Jahre immer, ich denke, der hat auf jedem Splash immer gespielt. Und dann zu sehen, okay, selbst ein El Goni, der ne, ein gewisses Standing hat, schafft das nicht mehr, sich zu finanzieren mit der Musik. Und das ist halt jetzt ein bisschen die Frage, was machen wir auch als Industry? So, weil es kann ja nicht sein, dass du nur mit, keine Ahnung, einem riesen Vorschuss vom Label und Millionen von Streams, dass nur ein paar Leute sich das leisten können und der Rest ist irgendwie gezwungen aufzuhören. Und ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen seit diesem Statement. Ich hatte auch in meinem letzten Podcast, haben wir mit Sissy tatsächlich auch über das Statement gesprochen. Aber auch sehr viele einfach auf Instagram mit Leuten drüber geschrieben und viele waren dann so, naja, aber so andere Artists können seit Jahren schon nicht davon leben. So, die machen das alles neben ihrem Hauptberuf, stecken viel mehr Geld da rein als nicht. Und El Goni hatte bis jetzt noch irgendwie das Privileg, bis jetzt halt noch davon leben zu können. Und jetzt geht es bei ihm halt schlecht und alle anderen müssen sich schon seit Jahren anpassen, wo ich mir denke, so ja, das ist auch so, aber es kann ja nicht unser Anspruch sein, zu sagen, so ja, cool, keine Ahnung, dann hab nicht mehr den Anspruch, von Mucke leben zu können, weil ich finde, das sollte eigentlich unser Anspruch sein. Und keine Ahnung, ich glaube, aktuell hat in der Industrie noch niemand eine Lösung, vielleicht auch, weil es von oben nicht so ganz gewollt ist, also die Major-Labels machen ja kein Geld mit Independent Artists und Spotify hängt ja in den ganzen Majors mit drin. Deswegen sind wir da gerade in einer relativ verzwickten Situation. Und ja, ich finde es cool, dass El Goni dann gesagt hat, wir gehen den Weg mit einem Patreon-Link, dass man halt sagt, okay, man geht wirklich direkt wie Fan to Artist, ohne jetzt noch Spotify und whatever was dazwischen zu haben. Was ich wiederum spannend fand, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon reingehen wollen, weil dann ein anderer Rap-Artist daraufhin wieder reagiert hat.
Ja, ist ja auch spannend. Das sind ja die Sichtweisen. Man könnte sie hinterfragen. Ich habe das nicht alles gesehen, ein bisschen leicht durchgeskippt, aber sag so, welche Erwartungshaltung hat er an sich und an die Industrie und was erwartet, was verlangt? Und wenn er sagt, mein Schwellwert ist unterschritten, was ich erwartet habe an Einnahmen und so, obwohl es mir eigentlich gut geht. So, ne? Andere vielleicht im Underground sagen einfach, was, Chantal, heul leise. Weißt du so? So, du bist nicht der Einzige, den es schlecht geht. So, halt die Schnauze und gib Gas. Oder mach was anderes. Aber so, ne, so könnte man auch, also gibt wahrscheinlich ganz viele Meinungen. Ne? Gibt Leute, die mögen ihn nicht oder irgendwas dazwischen und dann gibt es tausend Meinungen. Ist aber, ich finde es trotzdem spannend, wie du auch sagst. Ne? Also erstens auch krass, nicht jeder zieht dann erstmal so blank, auch immer so sagen, ne, es kann man jetzt nicht einfach so als als Move sehen von ihm, um auch mal so, ne, meine Seite, diese Seite von mir zeigen, um vielleicht auch wieder Medien, um die Medien so ein bisschen anzulocken. Wer ist denn da und hier? Ich meine, er hat schon eine Fanbase und er ist ja schon bekannt auf der, ne? Also ist das nicht so. Aber es ist schon, wenn man da weiter recherchieren würde, würde man, wie seit Jahren, würde man merken, dass es halt echt ein großes Problem für viele ist und es ist echt nicht einfach ist, dieses Business, und nicht einfacher wird einfach.
Voll. Nico. Und ich muss dazu noch direkt ein Anschlussding mit dranhängen, weil es mich sehr beschäftigt hat die letzten Tage. Und wir kommen jetzt hier ein bisschen zu dem Hate-Aspekt von Love and Hate. Und ich hoffe jetzt schon mal, dass ich hier keinen großen Beef anzettel. Aber mein bester Freund hat mir von MC René einen Post aus dem Januar geschickt, der sich da tatsächlich auch schon mit diesem Thema beschäftigt hat, mit so, okay, was machen wir? Mucke finanziert sich nicht mehr selber. Und hat da aber quasi auch schon so Lösungsvorschläge mit reingepackt und war so, hey, guck mal, die und die Künstlerin holt sich selber Patreon und wir müssen einfach neue Wege denken, um uns zu finanzieren, und hat quasi diesen Weg, den El Guni jetzt gegangen ist, also sich zu sagen, so, okay, ich hole mir Unterstützung von den Fans durch Patreon, hat er in diesem Post schon vorgeschlagen gehabt. Und dann war ich kurz so auf MC René's Profil und war so, ach, Moment, da ist noch ein neuer Post. Und in dem neuen Post geht er quasi komplett auf das Statement von El Guni ein, lustigerweise ohne El Gunis Namen zu nennen, aber er betreibt wirklich exakt das, was in diesem Statement gedroppt wird, und sagt quasi, dass man als Artist, dass Mitleid nicht funktioniert als Artist und man so keine Zahlen generieren kann. Hat sich selber dann so ein bisschen als Positivbeispiel dahingestellt mit, naja, er verkauft ja jetzt ein Buch, das hat ja einen Wert und bekommt dafür Geld und finanziert sich so, während Mitleid selber ja keinen Wert hat, weswegen so dieser wegen Patreon nicht so gut funktioniert, wo ich mir dachte so, okay, Bruder, du hast noch im Januar gesagt, wir müssen vielleicht andere Wege gehen, wie zum Beispiel Patreon, jetzt macht das ein El Guni, jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Und also dieser ganze Post war so widersprüchlich zu dem, was er im Januar noch gesagt hat, wo ich mir auch dachte so, hey, können wir nicht in der Szene einfach mal gemeinsam sauer auf das System sein, anstelle von sich so gegenseitig zu kritisieren? Also es war wirklich so, ey, cool, MC René, was willst du? Willst du dich jetzt hinter dieses ganze Streaming- und Major-Business-System stellen? Willst du wirklich kleineren Artists sagen, so, hey, bitte rollt mich rum, überlegt euch doch Workarounds, macht doch irgendein cooles Produkt, whatever. Also ich finde, das ist so, keine Ahnung, es hat mir so Pick-Me-Artist-Vibes gegeben. Sorry auch an der Stelle an MC René, der hat ja auch eine Legacy und es ist ja auch alles cool und schön. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, so, keine Ahnung, statt andere Artists zu fronten, lass doch lieber einfach gemeinsam dastehen und sagen so, hey, das geht uns alle was an, wir leiden da alle drunter, die einen mehr, die anderen weniger. Und einfach mal, ja, sich da dagegen auflehnen, statt zu sagen so, ja, stell dich doch mal an hier. Das hat mich sehr aufgewühlt die letzten Tage, das lässt sich kurz loswerden.
Also ich glaube, Entschuldigung, Nico, du hast noch gar nichts gesagt.
Nö, aber mach mal weiter. Ich finde es ja insofern, also ja, ich hab einige Gedanken dazu versucht zu sammeln, aber um das ein kleines bisschen zu sortieren, sind ja ein paar Punkte drin. Das eine ist ja, dass der jemand aufgrund Erfahrungswerten, und da sind wir bei El Guni und seinem bisherigen Werdegang, sieht, ich mache Musik, kann mit Musik Geld verdienen und habe schon sicherlich, das wird man ja nicht absprechen, einen gewissen kulturellen Background dahinter, weil das nun der Grund ist, wo dann auch das herkommt, was er als Kunst den Leuten quasi präsentiert hat. So, ob das jetzt, dass das jetzt nicht deckungsgleich ist mit dem Plattenregal hinter Boogie Down Bass, ist auch klar, aber dass es auf jeden Fall genug Schnittmenge gibt, die vielleicht den gleichen Ethos hat da drin und einen Herangehen DIY etc. pp. Dann kommt der Punkt, an dem man aber merkt, dass es nicht funktioniert. Und da hast du, Boogie, was ganz Richtiges gesagt. Das passiert gerade vielen. Die Mittelschicht, wie es immer so schön heißt, bricht weg. Und das nicht in der Gesellschaft, sondern jetzt im Hip-Hop. So, wenn du mitkriegst, welche Künstler, und das sieht man mal ein paar Gesichtern, mir ist der A zum J gerade wieder vor Augen gekommen, der ja seinen harten Hustle auch transparent zeigt. Und inklusive den kompletten Frust, der da drin steckt, Konzerte spielen zu wollen, Geld verdienen zu müssen, weil es der Lebensunterhalt ist damit, und dann in dem Struggle zu stecken, das nicht richtig durchführen zu können. Und das ist dann ja, also auf wen bist du sauer? So, wer ist denn jetzt schuld daran? Ist Schuld, dass deine Musik nicht gut genug ist, Anführungsstriche, kompatibel genug, massentauglich genug? Oder ist es vielleicht genau deshalb okay, dass es nicht funktioniert, weil sie real ist, weil es 100% du bist und weil das wichtiger ist? Und dann kommen wir auf die andere Ebene. Entschuldigung, wenn ich gerade so lange rede, aber dass ich schon halt voll finde, dass, guck mal, wir leben, wenn du dir Hip-Hop anguckst, wie da alles, was da draus passiert ist, kommerziell erfolgreich geworden ist, dann finde ich ja erstmal per se, der Weg dahin ist ja, es ist ja cool. Wir können, jeder Independent-Hip-Hop-Artist, der erzählt, dass es alles immer nur for the real, for the culture ist, hört Artists, die im Zweifel ein Multimillionen weltweit umspannendes kommerzielles Netz aus Independent-Hip-Hop gebaut haben. So, ne? Wu-Tang ist nur die Spitze davon, die dir verkaufen, dass das ein Real Package ist, was die auch zweifelsohne sind, aber in 196 Ländern in der Welt. So, das ist halt Big Business. Und du in deinem kleinen Kämmerlein fühlst es aber halt als real, authentisch. Und da sind wir halt bei Boogie, bei deiner Geschichte und der Art und Weise, wie man Soul Brother Musik macht. Das ist scheißegal, wie viele Platten ihr verkauft, weil du machst es für dich. Und dann, das ist das Realste und Authentischste von. Muss man sich aber leisten können. Und dann kommt, glaube ich, der komplette Zirkel, und da bin ich nämlich immer, wenn er auch total bei dir. Ich glaube, es gibt diese Szene nicht mehr. Und das ist schade, weil sie sich über die Jahre über musikalische Kleinigkeiten auseinanderdividiert hat. Auch das, was wir mit Boogie haben, der El Guni nicht auf dem Schirm hat. Und ich kann jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ein Gespräch zwischen El Guni und Boogie Down Bass an einem Tisch verlaufen würde. Aber es wäre schön, wenn es einheitlich wäre. Aber ich glaube, da ist so der größte Haken an der ganzen Sache. Denn auch das, was du über MC René beschrieben hast, da stecken ja auch A, Erfahrungen, B, auch Frustwerte und C, auch Vorurteile drin, die alle dafür sorgen, dass bestimmte Bilder geschaffen werden. Und ich mir auch am Ende denke, Leute, Alter, ihr habt alle das gleiche Scheißproblem. Es ist okay, dass Hip-Hop sich mittlerweile so weit auseinanderdividiert hat, dass das, was Straßenrap A oder Straßenrap B miteinander machen, nichts mehr mit dem zu tun hat, was in dieser Bubble passiert. Es ist nicht mal mehr der gleiche Backstage. Früher war er das, heute ist er das nicht mehr. So. Also lasst doch darauf besinnen, dass wir versuchen, positive Elemente zu schaffen. Da bin ich nämlich 100% bei euch. Und deswegen ist es auch kein Love and Hate, sondern in meinen Augen auch einfach ein Hinweis darauf, hey, es gibt ein fucking Problem, aber auch, ja, El Guni, aber turns out, Digi, das ist das, was Real Hip-Hop-Untergrund seit Day One hat. Ne? Also, wenn das ja, dein Job man, ist, dann such dir einen Job.
Ja, muss man so. Halt überlegen. Ne? Also ich würd, wie du hast ja schon zudem, hast du, es gibt ja ganz viele Beispiele, die den Sprung in die Professionalität, und also wo fängt die Professionalität an? Ne? Viele Leute waren vor Jahren, vor Jahrzehnten ja schon bereit, auf einen Low-Level-Life-Standard so zu gehen, damit sie eben mit wenig weil sie auch schon wussten im Vorhinein, wie ich Musik mache, wie ich lebe, wie ich bin als Hip-Hop-Artist. Ich werde hier nicht viel Geld, ich werde hier nicht reich, aber ich möchte da trotzdem, mein Traum ist, davon zu leben. Und es waren ja auch über Jahre lang viele, viele Leute bereit, einfach auf ganz viel zu verzichten. Da ging es nicht um Reichtum um die goldenen Lambos oder so. Ja, vielleicht dem einen oder anderen sagte, ich kann mir nur noch ein Lambo leisten im Jahr. Scheiße, ich glaube, ich werde jetzt nur noch Hobby-Rapper. Dann, okay, dann ist für euch die Sichtweise auf die Dinge falsch. So. Aber leider trifft es eben auch Leute, die sowieso schon, da drehen wir uns jetzt von den Aussagen her, aber sowieso schon richtig gehasselt haben, aber professionell Musik gemacht haben.
Aber so. Da will ich, und den wollte ich nämlich noch damit anbringen, ganz wichtig noch zwischendurch, das ist ja der Kern, wo es herkommt. Kein Selbstverständnis davon, dass du Musik als Business machst und es gefällig Leute gibt, die dir dann deinen Job bezahlen, den du künstlerisch machst. Sondern mach Kunst, die dazu führt, dass du erst den inneren und dann immer weitere äußere Zirkel davon überzeugst, dass das cool ist, was du machst. Und wenn du schaffst, das in 196 Ländern auf der Welt zu vermarkten, dann bist du Big Business. Der Kern bleibt dann hoffentlich aber immer der gleiche. Das ist auch das, was Mobb Deep hatten wir vorhin. Solche Crews bis heute glaubhaft verkaufen können. Auch wenn das für die wissen manchmal nicht, in welcher Stadt sie sind und die cashen ab und machen Money und gehen weiter. Das ist aber fair, weil sie trotzdem im Kern das Gleiche machen, was im Zweifel auch Boogie Down Bass, Soul Brother in Hamburg machen.
Und aber jetzt kriegen auch viele Leute.
Reichen die Ringe nur nicht so weit, dass es Big Business wird.
Jetzt bekommen auch viele Leute die direkte Klatsche von der Industrie und sagen, das und merken vielleicht auch ein bisschen, dass der ein oder andere wirklich aufwacht oder schon längst aufgewacht ist. Und das Thema ist ja nicht neu, sondern dass die Leute immer mehr aufwachen und die Industrie unverblümt ihnen sagt, Leute, ihr seid nichts wert. Eure Kunst interessiert uns nicht. Uns interessiert nur, ob wir mit euch Geld verdienen können. So. Ja. Und ob wir wollen reich werden. Die Industrie will reich werden. Ein Idiot, der Geld ganz woanders hinsteckt, wo es nicht hingehört, verdient mit Spotify Geld. So, aber letzten Endes, sie könnten. Also das Geld ist ja da. Es ist ja nicht irgendwo, ja, wir haben kein Geld, um die Kunst zu fördern. Das Geld ist ja da, um die Kunst zu fördern. Aber man will das Geld ja woanders ausgeben. So, dann, das ist ja auch das große Problem. Aber das ist halt der Markt. So, das ist,
ich bin auch da voll ein Fan von diesen alten Patriot-Modellen und jeder Art von schafft deine eigene Community. Weil das ist der Weg. So, und dann hast du auch einen Reality-Check für, ist das, was du da machst, also von der Kunst her, ja, es gibt Leute, die das interessiert, die sich das anhören. Reicht's, damit du damit deinen Lebensunterhalt verdienen kannst? I don't think so.
Also so eine Aussagen, ich weiß nicht, sonst auch gleich mal abschließen das Thema, so eine Aussagen mit Mitleid kommt man nicht weiter und mit Mitleid verdient man kein Geld. Auf Social Media, Instagram, TikTok wahrscheinlich, ich bin bei TikTok nicht, aber bei Instagram, Alles lebt vom Mitleid, ne? Komm, folgt mir und irgendwie unterstützt hier das Tierheim, wenn bitte so, ne, bla. Also jetzt vielleicht nicht bei Musik, aber bei ganz vielen anderen Projekten. Das ist aber nichts anderes, dass die Leute um Unterstützung bitten, damit eben diese gute Sache, nenne ich sie mal, einfach am Leben bleibt. Und ob das nun ein geiler Underground-Kram ist oder einfach gute künstlerische Geschichten oder ob das, Sachen sind, wo jemand ein Tierheim betreibt, privat, und keine großen Zuschüsse vom Staat hat, als Vergleich mal. So, ne? Wenn jetzt einer sagt, okay, unterstützt mein Business, sonst kann ich ja nicht mehr die geilen Goldfelgen lackieren für die Lambo-Besitzer, okay, ist vielleicht was anderes, aber gerade die kreativen Sachen, gerade die Leute, die kreativ oder wo es um so eine Sachen geht, Tierrettung oder was auch immer, Hilfe, Flüchtlingshilfe, e.V., keine Ahnung, gibt es tausend Dinge, wo man sagt, Leute, da geht es echt immer um Mitleid, wo die Leute sagen, hier ist Patreon, hier könnt ihr spenden, hier PayPal-Link, da irgendwas, super gut und wäre schade, wenn man das nicht machen kann oder wenn die Leute da auch nicht drauf hinweisen. Und warum nicht auch ein Künstler mit Patreon oder mit PayPal irgendwie versuchen, sein nächstes Release zu unterstützen, so. Also und dafür muss man auch blank ziehen. Und dann entscheidet ja der Kunde oder der Fan. Kunde klingt schon wieder scheiße, aber der Fan entscheidet dann. Wie ehrlich habe ich das Gefühl, kommt das rüber? Kannst auch gut schauspielern. So. Ich meine, du nimmst ja auch irgendwie einen Hollywood-Schauspieler ab. Oh geil, der zeigt voll die Gefühle, aber letzten Endes war es nur gespielt, weil es ein Film ist.
Skandal.
Skandal!
Eine Sache hinzuzufügen, weil Nico, du gerade meintest, so, ja, man muss halt gucken, dass man seine Kunst aus dem kleinen Kreis in den großen Kreis und das irgendwie verbreitet. Das Problem, was wir halt heute haben, was einfach vor ein paar Jahren noch nicht existiert hat, ist, dass die Algorithmen extremst dagegen arbeiten, inklusive unserer Aufmerksamkeitsspanne, weil ich merke, ey, wenn ich ein Reel sehe und das macht nicht instant irgendwas mit meinem kleinen dopamingesteuerten Hirn, weil das ist lustig oder irgendwie aufregend, dann scroll ich da weg. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne, die KünstlerInnen heutzutage irgendwie abcashen müssen, ist so, so, so viel schwieriger geworden, dass teilweise der Algorithmus, weil Kunst nicht mal an den kleinen Kreis ausspielt, der deine Kunst sehen möchte. Also ich merke das manchmal, dass ich so auf Instagram bin und bin so, ach krass, ich habe übelst lange nichts mehr von dem oder der Artist gesehen, die ich eigentlich feiere, und dann sehe so, ja, okay, die postet die ganze Zeit, aber Instagram spielt mir das nicht aus, weil das irgendwie, ich das einmal weggescrollt habe und schon ist die Person weg vom Fenster. Und das ist einfach ein ultra großes Problem, mit dem Artists aktuell kämpfen müssen, dass die nicht mehr einfach nur die Kunst, die sie überzeugt machen können. So klar, du kannst Glück haben und es funktioniert. Aber ansonsten müssen sie sich halt einfach diesen ganzen Algorithmen und einer Maschine anpassen, um überhaupt irgendwie gehört zu werden. Und das ist halt einfach ein krasser Hustle, weil Leute, die Mucke machen, wollen halt Mucke machen und nicht irgendwelche Videos erstellen, die perfekt auf den Algorithmus abgestimmt sind. So. Deswegen checke ich da schon auch sehr bewusst.
Ja. Aber das ist doch nicht die Basis. Also wenn du Leute erreichen möchtest, weiß ich, das ist schwer. Was war früher auch schwer. Und ich betone jetzt ein Disclaimer vorweg. Nein, hier spricht jetzt nicht ein Typ von früher war alles besser und ohne Internet bla. Aber vergleiche Dinge. Als Underground-Artist in den 90er, frühen Nullerjahren auch ohne sehr viel Internet Sichtbarkeiten versucht haben zu bekommen. Gab es kein Internet, gab es keinen Algorithmus. Und nochmal, irgendjemand versucht mir jetzt hier ein altes Weltbild da unter die Schuhe zu schieben. Ich mache das bewusst so. Also musstest du intelligent versuchen, mit deiner Kunst Menschen davon zu überzeugen, dass. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das wurde verlernt, weil wir alle dazu erzogen worden sind, dass es Streaming gibt und dass es Social-Media-Plattformen gibt. Und das ist die Art und Weise, wie Künstler sich promoten. Weil da kannst du ja ganz viel erreichen. Und wenn du das nicht schaffst, ist der Algorithmus schuld. Stimmt schon, dass der Algorithmus dafür sorgt, dass du nicht sichtbar bist. Aber das sollte ein Künstler in seiner Art doch nicht davon abhalten, hart für seine Community zu kämpfen. Was haben denn die Künstler früher gemacht? Die haben doch genauso ohne Sichtbarkeiten dafür kämpfen müssen. Und es ist ein langer, steiniger Weg gewesen. Und nur weil wir heute gelernt haben, dass du theoretisch mit einem guten Algorithmus und einem schnellen TikTok-Hook von 0 auf 100, 0 auf 100 oder von 0 auf 1 gehen kannst, heißt das doch nicht, dass das eine künstlerische Karrierebasis ist.
Ja, aber das Problem ist, wir waren ja mit Instagram und den sozialen Medien, sind wir ja schon weggekommen von diesem, es ist schwer, Leute zu erreichen. Und wir hatten mega gute Mechanismen, um die Fanbase gezielt erreichen zu können. Weil Instagram, ich weiß nicht, ich hatte letztens auch eine Künstlerin so raus, könnt ihr euch auch daran erinnern, wenn man bei Instagram alle Sachen angeschaut hat. Man ist so bei Instagram rumgescrollt und dann kam irgendwann eine Nachricht so, es gibt nichts mehr zu sehen, weil du hast alle Beiträge von den Leuten, denen du folgst, hast du alle gesehen. Du hast alles angezeigt bekommen, chronologisch. Und das ist ja heute nicht mehr so. Du kriegst Sachen angezeigt, denen du nicht folgst und Sachen, denen du folgst, kriegst du nicht angezeigt. Und ich finde, natürlich war es früher noch schwieriger. Klar, du hattest nicht einfach Spotify, du musstest es vertreiben, musstest irgendwie an Gatekeepern, den Hip-Hop-Medien oder whatever dran vorbeikommen. Du brauchtest ein Label, um überhaupt Musik rauszubringen. Natürlich war es da schwieriger. Aber wir hatten eine Zeit, wo es einfacher war. Und ich finde, dann zu sagen, so ja, war ganz früher, war es ja noch schlimmer, ja, safe, aber warum können wir nicht sagen, aber vor ein paar Jahren war es doch besser, lass doch versuchen, wieder dahin zu gehen, statt ja, zu sagen, doch, so, ja, das es war doch, ja schon mal schlimmer.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Also schon, wenn ich das direkt so sage, weil die Antwort auf die Frage, die du da gerade stellst, dass uns da wieder lernen kommen, musst du nicht in so einem Podcast und nicht in der Hip-Hop-Community, sondern im Silicon Valley in den Chefetagen stellen. Und das wird nicht beantwortet werden. Also, und dann sind wir wieder bei Hip-Hop und im Grundgedanken, dann nutzt das, was du hast, und mach das Beste draus. Und wenn der Algorithmus dafür sorgt, dass du nicht gesehen wirst, dann mach fucking Street-Promo, dann mach Veranstaltungen, dann geh rein, dann hustle, dann sorg dafür, dass die Leute dich hören und sehen. Weil dann werden sie dich hören und sehen, weil dann wird das irgendwann, funny, turns out, circle moment, viral.
Es gibt ja
und
Movement,
dann wollen also, alle. Also warum sind denn Nightflow-Märkte so stark? Nicht, weil sie über den Algorithmus dir reingespielt werden, sondern weil es ein Event ist, der so cool ist, dass er über Social Media irgendwann bei dir auftaucht, weil alle dahin wollen. Und ich finde, es ist ein Problem zu erzählen, ja, meine Mucke ist cool, aber der Algorithmus sagt ja, sie ist nicht cool. Also der Algorithmus hält mich an. Vielleicht ist die Mucke einfach nicht cool.
Nicht passend für den Algorithmus.
Oh nee, das würde ich nicht sagen.
Ist halt schwierig.
Es gibt so viele Artists.
Geh rein.
Nein. Es gibt so viele Artists, die wirklich gute Musik machen, die aber einfach dieses ganze Social-Media-Game nicht durchspielen, während es so viel Musik gibt, die viral geht, die einfach objektiv gesehen nicht gut ist. Wir haben ja teilweise, keine Ahnung, bisher steht auf dem Splash Chiara Barber, die mit dem Yannick-Song erfolgreich geworden ist, wo ich mir denke, so, ey, ja, das ist schon alles Fun and Games, aber das ist ja kein besonders guter Song.
Definieren wir an der Stelle gut und schlecht. Es ging mir gerade nicht um kulturell wertvoll, es ging mir um das, was du beschrieben hast, Social Media, Algorithmen, genauer definiert, für den Algorithmus gut. Weil wenn es für den Algorithmus gut ist, dann funktioniert das auch auf Social Media. Wenn das nicht das ist, was du hast als Musik und sie turns out nicht gut genug ist, ich wiederhole das, musst du andere Wege finden, um deine gute Musik an Mann, Frau oder alles innen und außerhalb zu bringen. Und wenn du das, und dafür brauchst du Wege. Und das ist vielleicht das grundsätzliche Thema, angefangen bei Erguni und dem Gedanken, ich verstehe das ja. So. Und ich verstehe aber auch in einem gewissen Kern, dann auf dieser Spanne, jeden, der irgendwie einen Frust gegenüber diesem System und der wenigen Lobby für Musik und Kunst hat. Aber dann ist die Realität doch, lamentieren wir darüber und versuchen Silicon Valley dazu überzeugen, dass sie den Algorithmus verändern, oder machen wir es auf Hip-Hop, ficken die alle und machen halt unseren eigenen Scheiß, dass sie nicht an uns vorbeikommen.
Aber so, also ich denke, es wäre doch schon trotzdem gut, wenn alle mal sagen, dass das Kack, also weißt du,
aber da haben wir doch, ja klar, herzlichen Glückwunsch, klopf sie auf die Schulter und alle sind der Meinung, der Algorithmus ist scheiße.
Es sind sich zu wenig Leute einig, glaube ich. Also es gibt ja Movements, gibt so ein paar Movements, die sagen, wir müssen an Spotify vorbei, eigene Plattform beziehungsweise weg von Spotify, und dann, es ist so ähnlich wie mit dem Tanken. Wir müssen die großen Mineralölkonzerne dazu zwingen, also dürfen wir jetzt, lass mal 2-3 Monate alle nicht da und da bei der Shell oder bei Aral tanken, dann knicken die ein und müssen uns günstige Preise machen. Macht ja, also man ist sich ja nicht einig. Das macht man ja nicht. Teilweise, ja, funktioniert. Wir müssen, wenn alle sagen, selbst die kleinen Künstler, dann würde vielleicht auch Spotify sagen, wenn jetzt alle sagen, von heute auf morgen, klack, ein Finger schnippen und zack, irgendwie 90% aller Kleinkünstler sind nicht mehr vorhanden bei Spotify. Und ich sage, ach du Scheiße, wo sind die jetzt? So, ja, die finden auf Alternativplattformen statt. Also ich meine jetzt auch nicht dieser oder Apple, sondern was ganz anderes.
Oder wenn, also das ist ja das, was ich meine, du hast schon eine Macht, wenn du als Kollektiv arbeitest, um Sachen zu verändern. Sonst würden ja so Sachen wie Demonstrationen alles gar nicht funktionieren, sonst gäbe es das ja gar nicht mehr. Aber wenn zum Beispiel einfach alle UserInnen von Spotify zu, ich persönlich habe zum Beispiel Tidal, weil die bezahlen immer noch nicht viel, aber es ist einfach 3-mal so viel wie Spotify an die Artists. Und wenn jetzt alle von Spotify zu Tidal oder whatever, keine Ahnung, lass es Apple Music sein, wechseln würden und nicht mehr nur der Bequemlichkeit halber auf Spotify rumhängen, dann würde das ja schon einen enormen Unterschied in der Bezahlung ausmachen. Das heißt, man kann auch Sachen systematisch verändern. Und natürlich, klar, am Ende, wenn es halt nicht geht, musst du irgendeinen anderen Weg finden. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass Artists wie Erguni sich hinstellen und das Problem beim Namen nennen und dann nochmal darauf hinweisen und sich nicht hinstellen und sagen so, ja, keine Ahnung, heul mich rum, denk dir was anderes aus. Ja, früher oder später, natürlich muss er sich was anderes ausdenken, macht er ja jetzt auch. Aber trotzdem ist es wichtig, das Problem zu adressieren und da einfach eine Awareness für zu schaffen, dass man vielleicht mehr Leute darauf aufmerksam macht, die dann ihr Verhalten irgendwie ändern. Und im besten Fall natürlich vielleicht die Industrie sich irgendwann ändert, aber
und da das stimmt ja, also ich glaube, das wird nicht passieren, es sei denn, du schaffst es wieder, das System zu untergraben, wie das auch in Deutschland ja schon einige Male passiert ist, nicht nur früher über Jams dafür zu sorgen, dass auf einmal Untergrund-Hip-Hop massenkompatibel war, weil alle dahin wollten, weil sie coolen waren. Dann gab es irgendwann den Break in der Musikindustrie und den Plattenverkäufen durch illegale Downloads, und dann haben die Hip-Hop-Artists das Boxen-Game mit den extra Gimmicks rund um die CD durchgespielt, das Live-Game durchgespielt, Streaming hops genommen mit jeder Lücke, legal, illegal, die das System gegeben hat, um sich zu positionieren. Das ist bisher immer passiert. Jetzt ist es der Algorithmus. Und don't get me wrong. Ich finde das gut und richtig und wichtig, wenn Künstler darauf hinweisen, was falsch läuft. Ich möchte nur nicht, dass es da aufhört, weil das ist nur der Impuls. Und dann geht es darum, mach, finde einen Weg, sei Hip-Hop,
Sei kreativ
und sorg dafür, dass deine Kunst einen Raum findet. Und dann musst du vielleicht erstmal damit leben, dass es nur 10 Leute sind in dem Raum, aber es liegt an dir, daraus 1000 oder im Zweifel vielleicht auch 100.000 zu machen. Und wenn du dann ganz groß bist, bist du einer der größten der Welt und hast viele Kontroversen um dich rum, die wir jetzt hier alle nicht thematisieren, aber viele Platin- und Goldplatten am Hals und bist quasi ein riesengroßes Aushängeschild der Hip-Hop-Kultur. Und Boogie Down Bass, dann fängt auf einmal Jay-Z an, die Hip-Hop-Kultur in sich, in den 4 Grundsäulen in Frage zu stellen. Hast du Platten verbrannt? Hast du irgendwas anderes gemacht? Der hat Graffiti angegriffen. Oder gehen wir jetzt einfach nur in die Diskussion erstmal?
Boah, nee, Diskussion nicht. Es gab ja so eine Debatte irgendwie und ganz viele kleine Independent-Plattformen und haben das so aufgegriffen, da so ein Interview mit der GQ, dass Jay-Z im März 2026 jetzt, also noch gar nicht so lang her, wurde ein Interview veröffentlicht, wo Jay-Z einfach so eine Aussage getätigt hat, wo er gesagt hat, dass Hip-Hop, die Hip-Hop-Kultur sich so weit verändert hätte, dass Graffiti da einfach gar nicht mehr so einen Platz drin hat. Also Hip-Hop, Graffiti gehört nicht mehr so in diese Hip-Hop-Kultur. Er findet Graffiti schön, wie er sagt, wie es übersetzt wurde, er findet Graffiti immer noch an bestimmten Orten schön, was ich schon ganz schräg finde, irgendwie. Aber das ist ja dann auch Geschmackssache letzten Endes, ob ich nun an der Wand oder auf einer Leinwand in der Galerie oder auf einer U-Bahn. Aber erstmal so grundsätzlich, ja, die Hip-Hop, wer bestimmt wie, aber es ist auch so ein leidiges Thema, was wir auch schon oft hatten, ne? Es verändert sich alles und natürlich wollen wir nicht drauf pochen, dass alles so ist wie früher. Aber zu sagen, so Hip-Hop ist kein Teil mehr der Hip-Hop-Kultur, weil sich alles gewandelt hat, dass es da keinen Platz mehr findet, sondern nur noch so eine Randerscheinung oder so, sehe ich überhaupt nicht. Also gerade wenn man so auch in der Blase stattfindet oder bei Instagram, wo auch immer, das Graffiti sieht und nach wie vor viele Graffiti-Artists oder viele Graffiti-Sprüher sagen ja bis heute, die haben vor 30 Jahren angefangen, 40 Jahren, ja, ich war noch nie Teil der Hip-Hop-Kultur, ja, wird es auch immer geben. Es gibt auch bis heute Leute, die 30 Jahre rappen und sagen, ich bin nicht Teil der Hip-Hop-Kultur. So, dann sage ich, ja, du machst aber Hip-Hop-Musik. Ja, bin ich, aber ich bin nicht Teil der Hip-Hop-Kultur. Da muss man doch schon unterscheiden, das beides. Ne? Also diese Attitude einfach unterscheiden. So. Aber wenn man so Graffitis sieht, ist es sehr viel Representer-Style, aber man erkennt auch immer wieder sehr, sehr viel Graffiti weltweit, wo in diesen Graffitis halt Hip-Hop stattfindet, also wo die Kultur immer erzählt wird, nenne ich es mal. Ne? Also ich meine, immer die bildliche Darstellung der Kultur findet da schon wirklich viel statt. So. In welcher Form auch immer. Aber man erkennt schon, für mich ist schon Graffiti halt bis heute so dieses Fensterkit, was irgendwie die Glasscheiben, die Glasscheiben im Rahmen hält. Irgendwie. Weil, so, wenn ich da mal so eine ganz kleine Anekdote, weil bei der Christmas Jam, bei dem Revival, was wir hatten letztes Jahr im Dezember, von der einen Stadt wird bunt, da fand jetzt auf der Bühne, aber das hatten wir, glaube ich, auch bei Love and Hate Guns, hatte ich das ganz kurz angesprochen. So, ne? Da fand jetzt von den ganzen vier oder von den vier Säulen, da fand ich ganz kurz gesagt nicht viel Graffiti oder gar kein Graffiti statt auf der Bühne. Außer dass vielleicht der eine oder andere, weiß ich jetzt gerade gar nicht, für ein Backpiece-Jacket anhatte. So. Aber es waren extrem viele Graffiti-Writer im Publikum. Und Backstage, weil man sich kannte, aber auch ganz normal im Publikum. Und das zeigt mir einfach, da ist eine Verbundenheit. Und so, und das ist eben wichtig. Und für mich, so wie Jay-Z das irgendwie auch irgendwie so gesagt hat, irgendwie, dass so diese Verbundenheit er auch löst. Er hat mir so einen Anfang, ja, ich finde das an bestimmten Orten schön. So, es hat ja aber nichts zu suchen irgendwie. Wenn man dann so das ein oder andere Abend, eins und zwei zusammenzählt, vielleicht Jay-Z irgendwie natürlich mit seinem Standing, wo er steht, vielleicht als Mensch, als reicher Mensch, vielleicht ist das irgendwie, weiß nicht, passt das nicht mehr in seine Hip-Hop-Welt einfach. Aber ich glaube, dass mit der Macht oder mit dem Gewicht, was er hat, wenn er was sagt, ist es schon, muss man schon vorsichtig sein, wie man mit dieser Macht, nenne ich es mal, umgeht. Finde ich so.
Ich muss auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt halt das Interview nicht gesehen, deswegen, ich finde es ein ganz seltsames Statement. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht eher meinte, naja, es gehört zwar zur Kultur, weil es nicht mehr so sehr darin stattfindet, aber es ist ja auch irgendwie Quatsch. Also ich verstehe überhaupt nicht, was da sein Hintergrund ist, um sowas zu sagen. Also na, ich würde es verstehen, wenn man halt einfach sagt, okay, die Kultur findet so als die vier Säulen greifen zusammen und das findet einfach nicht mehr so viel statt. Ja, okay, voll, es ist halt einfach so. Aber warum man da jetzt so speziell Graffiti ausschließt, also ich verstehe es ehrlich gesagt einfach nur nicht, was da sein Background war. Vielleicht wurde
gesagt,
seine Villa irgendwie
vollgesprayt oder so. Ich
finde
es halt immer, weil Graffiti, wenn man das so betrachtet, Graffiti und die Writer, entweder die Bilder an sich und die, alles, was Graffiti ausmacht, und Sprühdosen, bla, alles. Also die Writer, die Attitude und die Locations. Nico, du hast selber in den letzten Jahren immer coole Bilder gemacht von Street Art, wo auch nicht in Street Art viele Graffiti, weil Street Art ist kein Graffiti, aber es vermengt sich ja ganz viel. Es findet alles Hand in Hand. Also Street Art und Graffiti findet ja Hand in Hand statt. Und es schlängelt sich wie so eine riesige Schlange durch alle Zweige dieser Kultur. Wie gesagt, man verbindet das so. Und man kann sich auf diese Schlange, die sich da überall lang schlängelt, draufsetzen und eben auch Hip-Hop erleben durch Graffiti. Und deswegen weiß ich, man kann Graffiti nicht so beiseite schieben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Da kann man fast eher sagen, ey, Rap hat sich viel zu sehr als ganz klassisches Mainstream-Medium entwickelt. Das kann man eher, darf man auch nicht wegschieben, aber das könnte man auch sagen. Mein Rap gehört schon gar nicht mehr in die Kultur. Das hat sich ganz anders entwickelt. Aber egal, ich habe das auch nicht so richtig verstanden, über was da, also diesen Background, weil das ja um die Entwicklung der ganzen vier Säulen ging. Muss mich auch nochmal, hängen wir uns dann nochmal rein, wenn wir ein bisschen noch mehr Infos kriegen. Aber ich fand das, wie gesagt, ich bin generell darüber gestolpert, über seine Aussage, aber hatte noch nicht so die Zeit, wie genau das so alles gemeint wird, die Entwicklung, wie man das da ausklabüstert hat, über die Entwicklung dieser verschiedenen Säulen der Kultur.
Der Impuls da drin ist auf jeden Fall, hat mich auch gewundert, so, weil er eigentlich sonst für genau das alles auch immer die Fahne hochhält in allen möglichen Kontexten. Deswegen werden wir beobachten können und wollen und müssen. Ich glaube, dass das hier außer Frage steht, ist auch klar. Das ist ein Mismatch, den ich nicht zusammenkriege. So am Ende des Tages passt die Aussage nicht zu dem, was ich da vorher 30 Jahre gesehen habe.
Da ein bisschen mehr Freude reinzubringen, das Album, was Jay-Z, jetzt sag ich schon Nas, mit DJ Premier jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit released hat, hat Nas und Premier, die haben einfach eine Graffiti-Hymne abgeliefert, einfach nur so. Ne? Also den tausendfachen prozentigen Respekt dieser Graffiti-Kultur entgegengebracht mit diesem Song. Ja. Einfach ein Brett. So. Aber es geht auch anders. So.
Ja. Ja, da war ich, wie stolz ganz Graffiti-Welt war, weil es an irgendeiner Stelle auf einmal Namen genannt wurden aus allen möglichen Ländern.
Ja, Kentu zum Beispiel aus Deutschland. So,
ja,
ne?
Genau.
Fedor wurde genannt quasi. Und so, es war schon geil. Also ist schon.
Bei Emma ist gerade SEK in den Raum gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, relativ schnell abbrechen. Und
ich wollte gerade sagen, es wird jetzt hier Tischtennisball gespielt. Deswegen ist wirklich laut. Ich muss hier langsam mal das Recording abbrechen, glaube ich, damit
wir
die Jungs spielen können.
Wir verabschieden Emma und schließen mit einem Programmtipp Boogie Down Bass. Was sollte man sich angucken, wenn man in Hamburg unterwegs ist im Mai?
Ach, im Mai, ja. Programmtipp. Ja, es findet eine Veranstaltung statt, die so, glaube ich, bisher, ich weiß nicht wie oft, in Berlin stattgefunden hat. Die Only, ich weiß gar nicht, ob das Only 030 oder Only Nice 030, einfach nur Only, ne? Es ist eine Rap-Veranstaltung, beziehungsweise es ist eine Veranstaltung mit vielen Facetten. Am 28. Mai im Übel und Gefährlich, Hamburger Karo-Viertel, / St. Pauli, wo Taktlos, Shacke One, Retro-Gott, Hulk Hogan auf der Bühne stehen, wo es aber eine gute Überleitung eigentlich, eine Live-Graffiti-Performance während des Showcases stattfindet und im Vorwege auch noch ein Talk, quasi Live-Talk, sozusagen die Pre-Game-Show stattfindet, wo ich unter anderem auch mit dem guten Davis One stellvertretend für eine Stadt wird bunt und ich bin da huckepackt mit ihm bei so ein bisschen über Hip-Hop reden und eine Stadt wird bunt und über alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, wer noch mit uns in dieser Runde sitzt, dann zu talken. Vielleicht auch der ein oder andere, der auch auf der Bühne später performt. Auf jeden Fall habe ich da, als ich gefragt wurde, gleich zugesagt, habe ich Bock drauf. Scheint ganz cool zu sein. Nicht einfach nur hin, oh Konzert, sondern einfach nur ein bisschen mehr ein bunter Kessel dieser Kultur einfach.
Ja, klingt nach einem Must-Have, würde ich sagen. Und vielleicht ist das ein Grund, wo wir uns alle mal gemeinsam wieder in Hamburg sehen. Vielleicht auch ein Grund, vorher, danach oder währenddessen auch nochmal eine neue Folge aufzunehmen. Emma, bevor wir dich ans Tischtennis verlieren, danke, dass du dabei gewesen bist und das gut möglich gemacht hast hier. Bugi, dann war ich es eben so, wir hören uns in einem Monat wieder und dann heißt es wieder Backspin Love and Hate. Bis dahin. Macht's gut. Danke.
Macht's gut.
Peace. Und lebt die Hip-Hop-Momente da draußen, denn sie sind wichtig.
Genau.
Tschüss.
Was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.